Ja, Sie haben einen langen Tag hinter sich und jetzt am Ende kommen auch noch die Verschwörungstheoretiker. Es bleibt Ihnen nichts erspart. Und bei den Gesprächen, wie geht das? Ich nehme an, Sie werden viele Gespräche erlebt haben in den letzten Jahren, die so ausgesehen haben wie dieses. Sie kommen mit einem Argument, mit Fakten und werden überschwemmt mit unheimlicher Emotion und großer Aufregung. Und was dann die übliche Reaktion ist, dass man versucht, so ins Gespräch zu kommen. Dass sie dann mit Fakten eben kommen, sie kommen mit ihrem Wissen, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Expertentum. Was geht so? Geht's besser? Hören Sie mich noch? Ja? Okay, gut, danke. Und was aber dann passiert, ist das. Ihr Gegenüber interessiert es überhaupt nicht. Das ist der Grund, warum das so ist, ist, dass wir Menschen nicht wirklich logische Wesen sind. Das hätten wir gerne. Also unsere Vorstellung, wer und wie wir sind, ist eben, dass wir eher rational logisch Entscheidungen treffen, stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Sammlung von kognitiven Verzerrungen, wie wir von vornherein schon in der Wahrnehmung, in der Informationsaufnahme, im Erinnern, in unseren Entscheidungen systematisch Fehler begehen, ohne dass uns das auffällt und ohne dass wir das selber wahrhaben wollen. Und was eher passiert, dass wir im Nachhinein Entscheidungen dann irgendwie mehr oder weniger logisch begründen, aber ursprünglich sind sie viel stärker von Emotionen ausgelöst, von unserem sozialen Hintergrund, unseren Erfahrungen, aber auch die Gruppe, in der wir sind, hat einen sehr starken Einfluss auf unsere Entscheidungen, auf unser Weltbild, was uns selbst meistens gar nicht so bewusst ist. Das heißt, Gefühle bestimmen eigentlich diese kognitiven Prozesse und es ist eher im Nachhinein so dieses gefühlte Wahrheit. Das fühlt sich richtig an, hat mehr Bedeutung als wirklich die Fakten. Und wenn wir uns einmal irgendwo eine Meinung gebildet haben, dann halten wir an der fest, Teufel komm raus, und nehmen dann von vornherein auch nur mehr passende Informationen auf und meiden Informationen, die nicht mit unserem Weltbild zusammenpassen. Das ist eben dieser Confirmation Bias. Und sobald wir etwas öfter hören, aber der größte Unsinn, wenn man öfter hört und wenn man dann fragt, glauben Sie, dass das stimmt, kommen die Antworten meistens, das ist mir irgendwie vertraut, das klingt irgendwie, da muss schon was stimmen, weil ich kenne es irgendwoher. Und eben, wie gesagt, die soziale Gruppe macht einen großen Unterschied. Das heißt jetzt die Frage, wenn man mit jemandem spricht, der in dieser in einer ganz anderen Welt ist, das kann jetzt aber auch sein, jemand, der bestimmte religiöse Vorstellungen haben. Das kann der Zeugen Jehova sein, der meint, ich darf auf keinen Fall eine Bluttransfusion bekommen. Oder eben jetzt bei den in der Verschwörungstheorie haben wir das sehr stark gemerkt. Aber im Prinzip jede Form von intensivem Weltbild, das meistens auch für die Person emotional ganz wichtig ist. Und ich möchte die begegnen und ich möchte die zum Umdenken bringen. Wie kriege ich das hin? Das ist einmal die Frage, wenn Sie mal überlegen, haben Sie selbst im Laufe Ihres Lebens irgendwann einmal umgedacht? Und zwar, ich rede nicht von so kleinen Meinungsänderungen, sondern wo Sie wirklich eine Religion verloren haben, einen Glauben gefunden haben, eine politische, grundsätzliche Einstellung verändert haben, wo sich Ihr Weltbild fundamental verändert hat. Wenn Sie da mal zurückdenken, falls Sie sowas in Ihrem Leben kennen, wenn Sie es nicht kennen, ist das auch spannend. Wenn Sie es kennen, was war denn da der Auslöser dafür, dass Sie umgedacht haben? Waren das Personen, die eine Bedeutung gehabt haben? Waren das Gespräche? Also ist das in einer Diskussion passiert, dass sie dann sagen, ah, stimmt eigentlich. Oder welche Phasen ihres Lebens, wo ist das aufgetreten? Was da üblicherweise rauskommt, also ich mache das bei Seminaren gern, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dass wir das dann diskutieren. Die üblichen Antworten sind, dass diese Umdenkprozesse in bestimmten Lebensphasen passiert sind. Also oft, wenn man einen Wechsel der Bezugspersonen erlebt hat, wenn man zum Beispiel Studium beginnt, auszieht von daheim, weggeht vom ursprünglichen Umfeld, beruflich eine neue Aufgabe übernimmt, mit einer neuen Beziehung, wo mit einer neuen Beziehung oft auch ein ganzes neues Weltbild, eine neue Familie, ein neuer Freundeskreis vielleicht verbunden ist. Also oft so Phasen, bestimmte Lebensphasen, wo sich das gesamte Umfeld verändert. Oder wenn Sie sagen, ja, ich war da in einer Gemeinschaft und die sind immer extremer geworden und plötzlich habe ich mich dort nicht mehr wohlgefühlt. Auf einmal waren die, ist da Gewalt ein Thema gewesen, Extremismus und dann habe ich gewusst, das ist nicht mehr meins. Wenn es irgendwelche negativen Erlebnisse gegeben hat, wenn man zum Beispiel jemanden, den man sehr schätzt, der sich nicht und der verhält sich dann überhaupt nicht authentisch und tut etwas, wo Sie sagen, das passt für mich gar nicht mehr, dann ist damit eventuell auch die Veränderung eines Weltbildes. Das heißt, Weltbilder verändern sich in erster Linie durch Erfahrungen, nicht durch Diskussionen. Das ist, höre ich ganz, ganz selten, dass jemand sagt, ja, da habe ich ein Gespräch geführt und da hat jemand genau das richtige Argument gebracht und dann ist mir das aufgegangen. Wenn das so war, dann ist das üblicherweise nur mal der letzte Stein eines längeren Prozesses. Da ist vorher schon was passiert. Das heißt jetzt, wenn Sie mit Menschen sprechen, die verschwörungsgläubig sind, welche Strategien sind da sinnvoll? Das eine ist, es hängt immer sehr davon ab, was Ihr Kontext ist, in welcher Rolle Sie selber da stehen. Es ist ein Unterschied, ob das in Ihrer eigenen Familie ist, ein Familienmitglied, in der eigenen Beziehung, ein guter Freund, oder ob Sie das in Ihrer beruflichen Tätigkeit machen, ob das in Ihrem Team sind, wenn Sie eine Leitungsfunktion haben, oder ob mit irgendeiner, was Sie zum Beispiel Bürgermeister, Bürgermeisterinnen gehabt. Also das macht einen großen Unterschied, wie sie umgehen, ob sie eher in Deeskalationsstrategien gehen oder in konfrontative. Was man beim Gegenüber am ehesten noch erreichen kann, ist Differenzierung. Also die totale Veränderung, dieses Loslassen von einem Weltbild ist üblicherweise ganz schwierig, weil Weltbilder ein Stück weit immer die Stütze sind. Also Verschwörungstheorien sind ebenfalls für die Personen, die daran glauben, eine gute Lösung im Moment. Also das gibt ihnen was, die bekommen da was, sie bekommen Wichtigkeit, sie haben plötzlich ein Wissen, das sonst niemand hat. Sie ist zum Teil angstreduzierend, sie ist zum Teil Projektionsfläche für Ängste. Also die ganz viele Gründe, warum das durchaus für die Sinn macht, das zu glauben. Das heißt, den komplett umzudenken wird kaum passieren, aber diese Differenzierung zu sagen, ist die Lügenpresse, sind alle Journalisten Lügnerinnen? Also diese Vereinfachungen, die kann man ansprechen und man kann vielleicht so kleine Risse erzeugen, kleine Impulse setzen. Ob die dann wirksam sind, wird man im Gespräch kaum merken. Also die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ja wirklich so Umdenkprozesse beschreiben, die sie selber erlebt haben, die beschreiben das oft so, dass sie im Gespräch selber, in der Diskussion, ganz hart bleiben. Also na sicher nicht und du hast ja keine Ahnung und du weißt ja nichts. Und dann eher im Hintergrund beginnen nachzudenken. Aber das ist nicht sichtbar. Also sie werden selten unmittelbar mitbekommen, wann ein Gespräch oder Kontakt erfolgreich war. Das ist oft im Hintergrund. Und das andere, was wichtig ist, ist natürlich immer, wenn es um Hass und Gewalt geht, dann geht es um Anstandsregeln einzufordern. Auch im öffentlichen Raum zu widersprechen, also etwas einfach nur stehen zu lassen, wird immer als Zustimmung gesehen, also da macht es schon Sinn zu sagen, ich glaube das nicht, ich bin nicht deiner Meinung. Und auf der einen Seite wieder, wenn ich Extremismus und Verschwörungstheorien sind, können zu einer Form von Extremismus werden. Je mehr Aufmerksamkeit ich dem gebe, umso mehr erreicht die Person oft, was sie will. Also die Aufmerksamkeit ist oft eh das eigentliche Ziel. Was man machen kann, ist, ich bringe übrigens die Folien, können Sie alle haben, also das, ich springe jetzt ein bisschen kurz nur durch, beim Gegenüber zu sehen, was ist eigentlich die Motive einer Person, was kann das sein, warum interessiert sich jemand für eine Verschwörungstheorie oder glaubt dran. Ja, das kann manche, also gerade Menschen, die sehr kritisch sind, die Freiheit sehr wichtig ist, die sind natürlich in den letzten Jahren in einer ziemlichen Wut, in einer Dauerwut gewesen. Es sind auch manchmal das Thema, ich will ja gute Eltern sein, ich will die perfekte Entscheidung für meine Kinder treffen. Also so dahinter zu schauen, was ist für diese Person das Bedürfnis, das erfüllt wird durch diesen Glauben oder durch das Engagement. Und was wäre, wenn er das verlieren würde? Was würde dann plötzlich wegfallen? Aber auch, was hat es für eine Auswirkung? Diese Weltbilder sind üblicherweise sehr dystopisch, sehr angsterzeugend. Und wie geht es dann jemandem damit? Eine Grundsatzüberlegung ist immer, lasse ich mich auf eine bestimmte Bühne zerren oder nicht? Oder bestimme ich selber die Bühne, auf der ich stehe? Menschen, die Verschwörungstheorien wollen gern missionieren damit. Da geht es oft ganz stark um dieses Predigen, Missionieren, das Dominieren eines Gesprächs. Da ist es oft auch eine Machtdimension, die da drinnen ist. Und Verschwörungstheorien machen einem ein Stück weit auch hilflos. Man wird in der eigenen Expertise, im eigenen Wissen, wird man... Eigentlich sozusagen, man fühlt sich ein Stück weit impotent, weil da steht jemand und sagt, na, der Himmel ist grün und die Erde ist flach. Und sie stehen da und merken, sie kommen da überhaupt nicht weiter. Und oft geht es auch wirklich darum für die Personen, dass die auch gegenüber wollen, um den Frust abzuladen, um die schlecht ausschauen zu lassen auch. Und da in Sachdiskussionen einzusteigen, das ist oft fruchtlos. Und da macht es schon Sinn zu überlegen, auf welche Bühne will ich wann gehen mit der Person. Und eben dieses nicht hineinzugehen, die Personen zu überzeugen. Inhaltlich wäre mein Tipp, immer beim eigenen Fachwissen zu bleiben. Mit mir wollen immer wieder Klienten über Impfungen sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht oder wer oder was. Also da lasse ich mich auf diese Diskussion einfach nicht ein. Ich sage, ich habe ein Halbwissen, Sie haben ein Halbwissen, wir begegnen uns da mit irgendeinem Halbwissen, das macht keinen Sinn. Ich bleibe bei meinem Fachwissen. Ihnen ist natürlich gerade, was Impfen betrifft, das ist Ihre Wiese, da können Sie natürlich aus dem Vollen schöpfen, aber wie gesagt, nicht mit der Idee, Sie erreichen was, weil Sie gute Argumente haben. Also das ist wahnsinnig frustrierend, weil es geht nicht um gute Argumente. Das ist, wenn Sie mit einem Kreationisten darüber diskutieren, ob die Erde jetzt 8000 Jahre alt ist oder nicht. Und die Dinosaurierknochen wurden von Satan versteckt, um sie in ihrem Glauben zu prüfen. Also, was sagen Sie da? Also es hilft Ihnen nichts, dass Sie recht haben. Und es soll Ihnen auch nichts helfen. Das ist ja das heimliche, die heimliche Lust der Verschwörungstheorie ist, dass Sie eben da stehen und hilflos sind und dass Ihnen Ihre ganze Expertise überhaupt nichts hilft. Weil der Charlie Scholzengeier hat irgendwo im Internet was gelesen. Oft ist es so, dass man als eigene Person wirksamer ist, als die Argumente wirksam sind. Was ich gern mache, ist, dass ich eben dieses Komplexitätsdilemma anspreche. Also wieder so ein Common Ground herstelle. Wir beide wissen nie, wir haben nie alle Informationen. Wenn es zum Beispiel um 5G geht und ob 5G-Strahlen jetzt dieses und jenes auslösen, würde ich auch sagen, ist nicht mein Fachgebiet, weiß ich nicht. Aber ich kann darüber reden, woher ich meine Informationen beziehe. Warum ich mir keine Sorgen mache. Weil ich habe dort und dort und dort die Person, und der glaube ich. Oder dieser Quelle glaube ich. Und dann kann ich fragen, woher nehmen Sie denn Informationen? Warum glauben Sie genau dieser Quelle und würden Sie immer so, auch wenn Sie ein Auto kaufen, würden Sie es genauso machen? Also runterzugehen von der Diskussion um diese Sache oder Pseudosache hinzugehen auf, wie kriegen wir überhaupt die Information, wem vertrauen wir. Es geht eigentlich um eine Vertrauensfrage bei Verschwörungstheorien. Wenn man merkt im Gespräch, da ist eine Störung da oder Aggression da, würde ich als erstes eben auf die Metaebene gehen und das ansprechen. Ich würde sagen, ich merke, das ist für Sie frustrierend, das ist für mich frustrierend, was machen wir da eigentlich im Gespräch? Wie kann ein Gespräch zwischen uns überhaupt gelingen? Also bevor wir über das Sachthema reden, wie funktioniert das überhaupt zwischen uns? Anzusprechen, auch manche diese Verschwörungstheorie erzeugen ein gesamtes Weltbild und das auch anzusprechen. Wie geht es dir in diesem Weltbild und wie geht es dir, dass du damit Außenseiter wirst? Verschwörungstheorien sind toxisch für ihre soziale Reputation. Also Menschen, die verschwörungsgläubig sind, verlieren innerhalb kürzester Zeit Freunde, Partnerinnen, manchmal ihren Job, schädigen ihren Ruf nachhaltig. Das habe ich in keinem anderen Bereich so erlebt. Also auch nicht bei den sogenannten Sekten oder bei Rechtsradikalismus oder was immer, dass das Umfeld derartig sich zurückzieht, sich schämt. Also ich höre den Satz relativ oft, ich schäme mich für meine Frau. Ich will nicht mehr mit ihr irgendwo hingehen. Ich schäme mich so, wenn ich höre, wie sie dann mit ihren CIA-Geschichten kommt. Also das ist in dieser Form sehr zerstörend. Und wenn eher Fragen stellen als Vorträge halten, also so dieses, was würde dich überhaupt überzeugen, dass das ein Mythos ist, die Verschwörungstheorie durchzudenken, eben zum Beispiel Chemtrails, das sind diese Kondensstreifen von Flugzeugen, die angeblich mit irgendwas versetzt würden, da müsste im Prinzip die Verursacher auch sich selbst vergiften. Wie sollte das sein? Wie viele müssten beteiligt sein? Wem nützt aber auch der Verschwörungsmythos? Also die sehr kritischen, kann man sagen, du sagst ja, überall sind Gauner und will jemand was von dir. Kann das nicht auch innerhalb der Verschwörungsszene so sein? Wie verhinderst du, dass du da ebenfalls ausgenutzt wirst? Menschen, denen Gerechtigkeit wichtig ist, auch das anzusprechen, wie stößt du sicher, dass du nicht letztendlich dann genau auf der Seite der Hetzer bist? Wie relevant ist das? Oder sich selbst da als Modell nehmen, falls sie selber mal Meinungen verändert haben, das auch als Beispiel zu nehmen. Also sich zu irren, einen Fehler zu machen, seine Meinung zu verändern, ist bei uns ja negativ besetzt. Also das geben viele nicht gerne zu, dass sie sich irren, da ist Scham ein Thema und da kann es auch helfen, davon zu erzählen, was man selber so mal erlebt hat. Wer sich mit diesen Gesprächs, also gute Fragen beschäftigen will, da gibt es die Bewegung der Street Epistemology, im Deutschen nennen sie sich Sokratischer Weg, die haben eigene Diskussionsgruppen, wo man sich treffen kann und diese Fragen ausprobieren und die Idee ist nicht, jemanden zu überzeugen, sondern mit Fragen die eigene Überzeugung auszuleuchten. Was ist überhaupt irgendeine Meinung? Wie sicher bist du dir zwischen 0 und 100, dass das stimmt? Und woher kommt es, was ich zu 60% bin ich mir sicher, woher kommen die 60%, woher kommen die 40%? Und so wird dann einfach weiter gefragt. Also es ist so Diskussionskultur wieder zu leben, was wir eigentlich sehr wenig mittlerweile haben. Wenn es um Familie und Freunde geht, da ist erste Regel zu schauen, dass man die Beziehung irgendwie halten kann. Die Familie ist oft so das letzte Biotop, wo man auch mit Menschen sich auseinandersetzen muss, die ganz anders denken und die man normalerweise nicht in seinem Umfeld haben möchte. Also denen man eine Spur weiter ausgeliefert ist, im Guten wie im Anstrengenden, hat man die Familie. Und da macht es oft mehr Sinn, das Konfliktzonen auszusparen, gar nicht drüber zu reden, sich darauf zu konzentrieren, dass man auch verbindende, positive Aktivitäten hat und die eigene Toleranzmuskulatur aufzubauen. Auch diese Wachschätze meiner Person, also dass es nicht ständig um dieses Thema geht, es zerreißt Familien auch und Letztendlich ist ja nichts dadurch, nichts gewonnen. Was aber nicht heißt, dass man sehr wohl abgrenzen muss, wenn es aggressive Missionsversuche gibt. Also jemand, der 20 Mal am Tag in der Familien-WhatsApp-Gruppe irgendwelche sonderbaren Links postet, das muss man, da muss man schon dem Einhalt gebieten. Und wenn was problematisch ist von den Haltungen, würde ich es auch ansprechen. Weil auch andere Familienmitglieder mithören und dann vielleicht doch auch die Neffen, die Nichten, die Kinder, die das auch mitkriegen, für die ist es auch sehr wohl wichtig zu hören, gibt es da Widerrede oder nicht. Letztendlich aber auch die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Es sind erwachsene Menschen und so wie wir, wenn sie daran denken, was müsste irgendjemand machen, dass sie grundsätzliche Einstellungen ihres Lebens verändern. Wie würde man sie dazu bringen, ihre wirklich wichtigen sozialen Werte zu verändern? Also das ist nicht so einfach und genauso wird ihnen das auch bei Familienangehörigen nicht gelingen. Und die Person aber nicht beschämen, weil es einfach wirklich dieser, also ich finde, es ist selten was so viel Respekt verdient, wie jemand, der da umdenkt und sich eingesteht vor anderen, sich geirrt zu haben und sich entschuldigt. Das ist, erfordert sehr viel. Und Geduld haben. Familie ist ein Marathon und kein Sprint. Also generell wirklich Geduld haben. Wenn sich jemand ändert, dann geht es eher über Jahre. Wenn man jetzt in einer öffentlichen Funktion ist, dann geht es darum, auf der einen Seite jenen, die da kommen mit irgendwelchen Ideen, auch einen Raum zu geben, ihre Meinung zu äußern. Wenn man ihnen das nicht gibt, dann brodelt es total. Also die so das, ich will doch wenigstens, dass mir einmal einer zuhört, das hört man sehr oft. Also diesen Raum geben, aber es ganz klar kontrollieren, in welchem Rahmen mache ich das, mit welchem Zeitrahmen, in welcher Form, in welcher Gesprächskultur passiert das. Also die Möglichkeit geben, aber den Rahmen gut kontrollieren und auch die eigene Funktion klar klären. Also das haben wir gehabt bei den Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die haben teils wilde Demonstrationen im Dorf gehabt mit Grablichter vor die Haustür stellen und so, also wo dann auch Aggression auf die Funktion vom Bürgermeister gekommen ist, wo der eigentlich überhaupt nichts, der kann ja keinen Lockdown aufheben oder bestimmen. Also auch ganz klar, was eigentlich mehr Handlungsspielraum und was ist jetzt eigentlich Konkretes, was verlangt wird. Versuchen, eine menschliche Ebene herzustellen und jene schützen, die Angriffen ausgesetzt sind. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die Personen haben immer vorrangig Schutz, ob das eine Berufsgruppe ist, ob das Einzelpersonen sind, die angegriffen werden. Und in der Konzentration auf die, die laut sind, die sind meistens sehr laut, diese Rebellen sozusagen, dass die nicht sehr viel Raum kriegen. Also in einer Schulklasse zum Beispiel, wenn jemand aufsteht und sagt, Frau Professor, die Maske tötet meine Gehirnzellen ab, dann ist halt die Sage, macht es Sinn, da jetzt eine Stunde drüber zu diskutieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Weil wenn ich dem eine Stunde Zeit gebe, ist das oft schon das Ziel der Sache. Der ist wichtig, der kriegt Raum, der verhindert, dass in der Zeit was anderes gelernt wird. Also da wirklich zu schauen, wie viel Raum kann ich dem geben. Es ist immer es ist eine Machtgeschichte auch. Es ist eine Sache von, ich hole mir auch Aufmerksamkeit mit solchen Behauptungen, die, wo ich ja dann gegen logische Antworten gar nicht akzeptiere. Also im Prinzip hat es mehr zu tun mit einer Mission, einer religiösen Idee. Also das ist ähnlicher einer Verschwörungstheorie als ein Sachargument. Man soll es auch immer am besten so nehmen, als würde jemand Ihnen missionarisch eine bestimmte religiöse Idee verkaufen. Es wiederholt sich. Ah, so, Sie haben es fast geschafft. Das ist nur der Werbeteil noch. Also mehr zu dem Thema, ich habe mit einem deutschen Physiker ein Buch geschrieben, wo wir das genauer ausgeführt haben, in welchen Fällen macht es Sinn, welche Gesprächsstrategie, was ist, wenn das in der Beziehung passiert, was ist, wenn Kinder und Jugendliche oder im Arbeitsumfeld das ist, wie spreche ich mit Menschen, wo man eigentlich das Gefühl hat, da steht man an oder ist ein Gespräch gar nicht mehr möglich. So, Sie haben es geschafft. So.